Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Episode 148 vom 1. Mai 2025. Ja, es ist Feiertag und es wird super Ausflugswetter. Also, nehmt uns mit auf eurer Radtour zu eurem Spaziergang am Kanal oder weiß Gott wohin. Einfach auf die Ohren und mitnehmen. Wir würden uns freuen, wenn wir auch heute euer Begleiter sein dürfen. Wir, das bin in erster Linie hier an dieser Stelle ich, also Tobias Weckenbrock. Aber auch der Rest des Teams der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel. Wir sind eine kleine Lokalredaktion, die sich mit dem Leben in unserer schönen Stadt beschäftigt. Zwei aus unserem Team, den Lars und den Teve, habe ich heute im Studio bei mir. Wir werden uns über zwei der vier Dutzend Themen dieser Woche unterhalten, so wie wir das jede Woche im Podcast tun. Damit wollen wir euch einen Einblick in unsere journalistische Arbeit geben, der diesmal zumindest im Gespräch mit Teve auch etwas tiefer in eine, ja, richtig journalistisch-ethische Richtung geht. Was berichten wir eigentlich? Wie sensibel sind wir im Umgang mit unseren Themen und den Protagonisten, über die wir viele Geschichten erzählen wollen? Und mit Lars geht es dann um den Fußball und den ersten Aufsteiger und Meister dieser Saison aus unserer Stadt. Aber all das kommt dann, wenn wir mit dem fertig sind, was wir immer eingangs für euch aufbereiten. Wir berichten in Kürze, was in den zurückliegenden 7 Tagen besonders wichtig war. Geschlossen. Die Castropper Leselust hatte am Samstag ihren letzten Öffnungstag. Der so geliebte Buchladen von Martina Thielker ist also nach 14 Jahren Geschichte. Aber es ist nicht das Ende der Liebesgeschichte, sondern sofort auch der Anfang eines neuen Kapitels. Tiffan Scholz übernimmt den Laden. Am Samstag waren beide Buchhändlerinnen zusammen in der Altstadt bei einem Umtrunk und bei Snacks mit Mitarbeiterinnen und Kunden zusammen. Am Montag dann war Frau Scholz bei mir im Studio. Vielleicht habt ihr es schon gehört, ansonsten empfehle ich euch mal reinzuhören in die Spezialfolge, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das ist ein echter Hörtipp. Frau Scholz ist fast genauso interessant wie Martina Thielker. Oder vielleicht ein bisschen mehr? Macht euch einfach selbst ein Bild davon. Gestartet. Die Abiturprüfungen haben am Dienstag begonnen. Etwa 300 Schülerinnen und Schüler in Castrop-Rauxel stehen kurz vor ihrer Reifeprüfung oder im Prinzip eigentlich ja auch schon mittendrin. Los ging es mit Deutsch. Bis zum 21. Mai sind dann schriftliche Prüfungen alle absolviert. Danach folgen Abweichungsprüfungen oder Nachprüfungen, wie manche auch sagen, und mündliche Prüfungen im vierten Fach. Anfang Juli ist dann die Zeit der Zeugnisübergabe und dann wird gefeiert. Allen, die jetzt im Prüfungsstress stecken, wünsche ich viel Erfolg. Ihr schafft das. Gesetzesänderung. Ab heute muss man für den Personalausweis ein sogenanntes E-Passbild haben. Das bekommt man beim Fotografen, allerdings nicht als Ausdruck oder Abzug, sondern als QR-Code. Damit geht man dann ins Bürgerbüro und regelt den Rest. Das Foto laden die Studios, die dabei mitmachen, in eine gesicherte Cloud hoch. Die Bundesdruckerei, die dann daraus den Ausweis produziert, greift also direkt darauf zurück. Das soll vor Fälschungen schützen. Die Fotografen, das sind insgesamt 3 in Castrop-Rauxel, sind dafür eigens zertifiziert und erhalten eine spezielle Zugangssoftware, damit sie daran teilnehmen können. Wichtig ist, mit einem Passfoto, sei es auch biometrisch, im Bürgerbüro vorstellig zu werden, ist nur noch in einer Übergangsphase bis 31. Juli möglicherweise möglich. Und dann nur mit Vorlage eines Belegs. Danach gilt nur noch QR-Code und E-Passbild. Das Foto selbst zu machen ist dann also nicht mehr möglich. In Castrop-Rauxel bieten das Keep Smile im alten Rathaus und Foto Sümpelmann in Ickern an. Das sind 2 der 3. Sie nehmen 17 bzw. 18 Euro für diesen neuen Service. Gefeiert. An mindestens 6 Orten haben in Castrop-Rauxel gestern Abend Tanz in den Mai-Veranstaltungen stattgefunden. Unsere Fotografen waren unterwegs und im Laufe des Feiertags, also des Donnerstags, werden wir mit ganz vielen Fotos darauf eine Antwort geben, wo die Laune am besten war. Wir zeigen viele, viele Menschen aus Castrop-Rauxel an den diversen Party-Locations auf ruhrnachrichten.de/castrop oder kurz rn.de/castrop. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuklicken. Sicherlich kennt ihr auch den einen oder anderen, der da tanzt. Bei mir im Studio ist jetzt Teve Schäfer. Ich grüße dich.
Hallo Tobi.
Moin. Wir haben hier im Podcast ja oft Themen, über die wir in der Sache sprechen. Wir blicken dann auch nochmal hinter die Kulissen ein bisschen und erzählen von der Recherche. In diesem Fall haben wir uns überlegt, wir gucken mal auf ein Thema tatsächlich erstmal nur so ein bisschen hinter die Kulissen. Das geht aber eigentlich nicht, ohne zu kurz zu erklären, worum es geht. Also, du hast dich unterhalten mit einem Mann aus Castrop-Rauxel, bei dem die Nachbarschaft immer mit ein bisschen Argwohn darauf schaut, wie der Mensch lebt. Erzähl.
Wir haben da vor 10 Jahren auch schon drüber berichtet. Und es geht um ein Grundstück, auf dem sehr viel Trödel gelagert wird. Und die Nachbarn beschweren sich darüber, insbesondere die Nachbarin der Doppelhaushälfte, die halt direkt daneben wohnt. Und es geht ihr darum, dass sie befürchtet, dass ihre Doppelhaushälfte dadurch an Wert verliert. Vor allem, mal abgesehen davon, dass das nicht schön aussieht aus ihrer Sicht. Und da Schädlinge sind, das haben mehrere Menschen in der Nachbarschaft mir bestätigt, dass sie da oft Ratten sehen. Und darum geht's.
Was macht man dann als Journalist?
Erstmal haben wir ja den Hinweis bekommen aus der Nachbarschaft und haben da einmal die Beschwerde angehört und haben dann schon mal aus dem Nachbargarten das anschauen können und dann haben wir gesehen, ja, das sollte man sich auf jeden Fall mal auf die Karte schreiben, dass man da hinterhergeht. Und ich wollte natürlich am liebsten auch mit dem Menschen selber reden, um dessen Grundstück es geht. Er lebt da zusammen mit seiner Frau und da habe ich dann bin ich an einen Kontakt gekommen. Ne, ich wollte jetzt nicht direkt bei ihm klingeln, sondern, also dann überrumpelt man die Leute oft. Mhm. Das ist so mein Eindruck. Dann
machen wir auch manchmal, keine Frage, aber ja, eher genau. Nicht bei so ganz, ich sag mal, sensiblen Themen. Mhm. Da versuchen wir vielleicht ein bisschen aus der Distanz zu agieren. Ne?
Man weiß ja schon, dass das vielleicht auch mit Scham behaftet sein kann oder mit Ärger oder Uneinsichtigkeit oder auch, ja, keine Ahnung, Traurigkeit. Man weiß es ja nicht und deswegen wollte ich da vorsichtig sein, nicht einfach klingeln und reinkommen und schon mal eine Kamera am Start haben, sondern ganz vorsichtig erstmal einen Termin anfragen.
Wie war das am Telefon?
Ja, das war, wie mir die Nachbarn das eigentlich auch immer geschildert haben, dass dieser Mensch sehr umgänglich ist. Also die, so vom Persönlichen her haben die alle einen guten Umgang miteinander, reden miteinander und so habe ich den auch wahrgenommen am Telefon. Er sagte dann, ja, ein Termin wäre jetzt erstmal schwierig, vor Ostern wird das nichts mehr. Habe ich gesagt, okay, rufe ich nach Ostern nochmal an und dann haben wir uns ganz nett verabredet und jetzt konnte ich ihn besuchen und habe mich zu ihm in den Garten gesetzt.
Da hat er dir erzählt, warum es da so aussieht oder?
Ja, meine Frage war, was er zu den Beschwerden aus der Nachbarschaft sagt und auch dazu, dass die Behörden ihn auf dem Zettel haben. Das habe ich nämlich von der Stadt und dem Kreis erfahren, dass die dieses Grundstück auch auf dem Zettel haben. Und seine Antwort lautete, ja, er kann das verstehen, dass das auch auffällig ist und dass Leute stören kann, zum Beispiel seine Nachbarin, mit der er da auch rüber redet. Und er, ihm macht das aber Spaß, Sachen zu sammeln und damit zu handeln. Also er sei oft auf Trödelmärkten unterwegs, hat da Holz, Steine, Einzelstücke wie so eine große Badewanne gelagert, mehrere Waschbecken, die du aus so Küchen kennst. Und es ist offenbar so, dass er das von verschiedenen Quellen bekommt, die Sachen. Also einerseits hat er mal eine Wohnung entrümpelt und dann laut der Nachbarin Leute können was zu ihm bringen und einfach da abstellen und er verkauft das dann weiter.
Okay.
Er selber sagt, dass seit 10 Jahren nichts Neues dazugekommen wäre und er seitdem eher aufgeräumt hätte. Es sehe jetzt besser aus als früher.
Stimmt das? Was ist dein Eindruck? Ich meine, du warst vor 10 Jahren nicht da, nee. Aber wie sieht's da jetzt so aus? Also würdest du als Nachbar selbst auch irgendwie Fragezeichen zumindest mal haben?
Ich würde mich auf jeden Fall auch beschweren, persönlich, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass da so verderbliche Sachen rumliegen und da alles voll Ungeziefer wäre. Es sind halt Sachen aus Holz, Stein, Metall, Plastik, so Sachen, die du dann halt typischerweise wirklich irgendwie ja, auf den Markt bringen kannst, Flohmarkt, aber auch so ganz komische Sachen. Da liegt jetzt schon seit einer geraumen Zeit so Pflasterstein rum. Hat er gesagt, ja, ich will meinen Garten so ein Stück pflastern. Und dann habe ich so gefragt, ja, wann denn? Und er so, ja, wenn ich dazu komme. Mhm. Und im Winter wäre es auch so kalt gewesen, da könnte man ja draußen auch nicht so gut aufräumen. Er hat mir gesagt, dass er eine große Glassammlung im Keller hat mit ganz vielen Kartons.
Warst du auch drin?
Ich habe gefragt, ob ich reinkommen darf. Und er sagte, dass seine Frau das nicht so gerne hätte. Die war nicht da. Und ja, dann habe ich es natürlich jetzt auch nicht erzwungen, darf ich ja gar nicht, sondern habe gesagt, alles klar. Und er selber wollte mich jetzt auch nicht durch die Wohnung führen, sagte aber, in seiner Wohnung sehe es ganz normal aus. Nur der Keller, da wären halt diese vielen Kartons mit der alten Glassammlung, die er jetzt nach und nach verkaufen wolle. Das Ding ist halt, dass es vor 10 Jahren schon genauso aussah. Damals hat unser Kollege eine Anfrage gestellt an die Stadt Castrop-Rauxel und da haben die schon gesagt, da müsste man aufräumen und die hätten dem bestimmte Auflagen gegeben, was er wegzuräumen hat. Es gibt nämlich Sachen, die darfst du lagern und es gibt wohl Sachen, die darfst du nicht lagern. Und was dann vor 10 Jahren passiert ist, das konnte mir irgendwie keiner sagen von Stadt oder Kreis. Mhm. Ich habe gefragt, ja,
also weil der Kreis ist als untere Naturschutzbehörde, glaube ich, ja, mit im Spiel und die Stadt als Ordnungsbehörde im Prinzip. Ne? Mhm. Und da gibt es dann immer diese Absprachen untereinander. Mhm. Ja.
Und irgendwie sagten die, ja, müssten wir ganz tief ins Archiv gucken und wüssten sie jetzt nicht.
Okay.
Ja, das hat mich dann ziemlich geärgert, weil damals hieß es eigentlich, dass der da tätig werden müsste, sonst würde man ein Bußgeld verhängen. Und wenn das auch nichts bringt, dann müsste man eine Ersatzvorname vornehmen.
Das heißt dann, da kommt ein Betrieb auf Kosten der Stadt erstmal, der räumt da auf und die Stadt muss sich die Kohle dann zurückholen, oder wie
ist das? Ja, genau. Wir hatten das schon mal, als ich recherchiert habe zu so einer illegalen Müllhalde vor einer alten Tankstelle an der Bahnhofstraße. Da haben die das auch gesagt. So, der muss das wegräumen, sonst Bußgeld, sonst Ersatzvorname. Da in dem Fall wurde das alles weggeräumt, aber mir fehlt jetzt so ein bisschen der Glaube daran, dass das in dem Fall auch passiert, weil das eben schon ja, mindestens seit 10 Jahren so ist. Die Nachbarin wohnt da schon länger und sagt, das ist schon seit Jahrzehnten so.
So, wir haben in der Konferenz schon lange drüber gesprochen. Ich finde auch cool, dass wir dieses Gespräch jetzt einfach nochmal hier in die Öffentlichkeit ziehen. Es geht ja da auch immer um die Frage, ist da vielleicht eine Krankheit im Spiel? Also man kann vielleicht von Messis sprechen. Das ist immer zumindest ein Stichwort, das so natürlich in diesem Zusammenhang fällt. Und ist es dann vielleicht auch presseethisch falsch, über so einen Fall zu berichten, der ja aber im Prinzip die Nachbarschaft auch aufregt, ne? Also da sind die, naja, die Grenzen dann sehr eng verlaufend. Du hast dich ein bisschen schlau gemacht, was der Presserat, glaube ich, zu diesen Themen sagt, ne?
Ja, es gab mal einen Fall in Österreich, wo auch ein Medium über einen Menschen mit ähnlichen Verhaltensweisen berichtet hat und damals ging es darum, dass natürlich die Würde, die Ehre des Betroffenen da gewahrt werden soll und man jetzt darauf große Rücksicht nehmen müsse. Okay. Es ist dann in dem Fall auch bei einer Ermahnung oder wie das heißt geblieben, weil sich das Medium offensichtlich Gedanken gemacht hat, dann nochmal Bilder ausgetauscht hat, die anfangs drin, also online waren, die sie dann rausgenommen haben auf Hinweise. Okay. So, dass da jetzt kein grober Verstoß vorgelegen hat, aber man soll sich da schon Gedanken drum machen und das ist uns jetzt sehr, sehr bewusst in diesem Fall. Messi, hattest du als Stichwort schon mal gesagt, alle reden davon, außer er selber und von den Behörden habe ich das auch nicht gehört, aber in der Nachbarschaft wird er wohl so bezeichnet und auch von der direkten Nachbarin selbst, sie sagt, er sei krank, er würde nichts wegwerfen und er denke, dass er große Schätze da in seinem Garten liegen habe, die er für viel Geld verkaufen könnte. Ich habe ja von dieser Badewanne erzählt. Die hat er wohl vor ungefähr 20 Jahren mal gekauft, irgendwo hat er gesagt. Und die Nachbarin, beziehungsweise deren Verwandte, die wollten ihm diese Badewanne abkaufen als Hochbeet im Garten irgendwie benutzen, dass man die so mit Blumen irgendwie bepflanzen kann. Und da sind sie sich im Preis nicht einig geworden, weil er die für so wertvoll gehalten hat, dass man dafür quasi auch schon eine neue Badewanne sich hätte kaufen können. Er sagt, er ist ein Jäger und ein Sammler. Er sammelt halt unglaublich gerne. Und das wäre sein Hobby. Er ist im Ruhestand. Und das ist so sein Ding. Das macht ihm Spaß. Und deswegen will er sich das auch nicht verbieten lassen. Und sieht sich nicht als Messi. Er sagt, er kenne einen in der Nachbarstadt. Bei dem sieht es ganz schlimm aus. Der ist ein richtiger Messi. Aber er würde ja schon aufräumen. Das würde nur niemand sehen. Und das war ja schwierig, damit dann auch umzugehen aus meiner Perspektive. Ich habe dann immer Fragen gestellt. Mhm. Ich sagte, ja, wenn andere Leute sie als Messi bezeichnen, haben sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, ob das vielleicht stimmt, ob sie vielleicht wirklich Hilfe bräuchten. Und er sagt, er braucht keine Hilfe beim Aufräumen, sind ja seine Sachen und er bringt die noch zum Markt. Als nächstes müsste er nur die Autos ausräumen, die im Vorgarten stehen. Die sind auch von der Straße aus schon sichtbar. Mehrere alte Autos. Er sagt, zum Teil seien die noch angemeldet, bis auf eins. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Die sollen da aber schon sehr, sehr lange stehen. Aus der Nachbarschaft hieß es, da würden Betriebsstoffe auslaufen. Da habe ich den Kreis drauf angesprochen. Die sagten, da laufen keine Betriebsstoffe aus.
Die waren also auch schon mal vor Ort offenbar und haben das die Situation überprüft oder sich angeschaut.
Die sagen immer, die haben das auf dem Zettel. Ich habe jetzt nochmal mit einer Pressesprecherin vom Kreis gesprochen. Die hat mir wörtlich gesagt am Ende des Gesprächs, wir sind dran, wir gehen nochmal hin und werden uns darum kümmern. Früher hieß es, dass es sich bei den Beschilderungen von meinem Kollegen überwiegend um optische Beeinträchtigungen handeln, wo die Stadt jetzt nichts machen kann. Ja, also darfst du deinen Garten gestalten, wie du lustig bist eigentlich.
Wobei gestalten jetzt natürlich, naja, eine Verniedlichung dessen ist, was da jetzt wohl auch, naja, zu sehen ist, anzutreffen ist. Ne?
Ja, jedenfalls, wenn der Kreis ihm eine Vorschrift macht, dann müsste er den Trödel so weit wegräumen, wie die Kollegen das vorgeben. Und die Vorschriften dazu gibt es offensichtlich. Und dem muss er dann nachkommen. Ob da jetzt schon eine neue Forderung geplant ist oder in Arbeit, weiß ich nicht. Wie gesagt, es hieß, wir sind dran, wir gehen nochmal hin und wir werden uns darum kümmern. Was immer das heißen möge.
Das werden wir wahrscheinlich beobachten. In diesem Fall haben wir ein bisschen was anders gemacht als sonst. Meistens sprechen wir hier über Artikel, die wir schon geschrieben haben. Hier haben wir im Prinzip eine Art Werkstattbericht geliefert, weil der Text, an den musst du dich noch ransetzen. Und der wird jetzt dann auch im Laufe der nächsten Tage erscheinen. Ein Text auf jeden Fall, wo wir sehr, sehr genau abgewogen haben, ob es ein öffentliches Interesse daran gibt oder nicht, wie wir mit der Würde des Menschen in diesem Fall umgehen. Und wir haben uns dazu entschieden, trotzdem zu berichten. Also was heißt trotzdem? Wir haben uns entschieden zu berichten, weil wir glauben, dass auch die Darstellung in diesem Fall sinnvoll für alle Beteiligten und auf jeden Fall von öffentlichem Interesse ist, aber in dem Maße, in der Sensibilität, mit der du das jetzt hier auch vorgestellt hast.
Ich bin auch froh, dass er sich dazu entschieden hat, mit mir zu sprechen. Man hätte ja auch sagen können, bleib mir vom Hals. Und so kann ich halt verschiedene Seiten abbilden.
Sichtweisen darstellen, Perspektiven genau auf dieses Thema. Ich finde es total spannend und ich danke dir für diesen, naja, etwas anderen, aber ich finde tiefen und auch spannenden Einblick in deine Arbeit als Reporter und in unsere Arbeit als Team, weil wir sowas ja oft auch gar nicht alleine entscheiden.
Richtig.
In diesem Sinne, vielleicht versteht ihr darum auch besser, wie in einer Lokalredaktion gearbeitet wird. Nicht bei jedem Thema denken wir so, so intensiv nach. Hier haben wir wirklich viel abgewogen und viel uns Gedanken nochmal intensiver gemacht, 3 Runden gedreht, bevor wir veröffentlichen. Das ist Teil unseres Alltags und darum kostet einfach eine Redaktion wie unsere auch Geld, wo sich viele Menschen viele Gedanken machen und wo wir nach ethischen, aber auch nach dem öffentlichen Interesse berichten und für die Stadt hoffentlich so auch vieles einfach insgesamt zum Besseren wenden können. Das war jetzt der Werbeblock, den habe ich direkt angeschlossen, also RN Plus, macht mal ein Abo. 8 Wochen kosten nur 1 Euro im Moment. Das ist unsere Offerte, unser Angebot für euch. Und damit bezahlt ihr die Arbeit von meiner Wenigkeit hier im Podcast und auch von Tewe Schäfer und vielen anderen Kollegen. Ich danke dir für, naja, diese interessanten Einsichten, Tewe.
Jo, ich danke dir, Tomi.
Und jetzt ist Feiertag.
Geil.
Ja, Glück auf. Bevor wir zu unserem zweiten großen Thema der Woche kommen, schiebe ich einen Werbeblock ein. Unser Medienhaus sucht Sales Manager für unsere Standorte am Dortmunder Hafen und in Mahl. In top, modernen und richtig schicken neuen Bürogebäuden. Ein Sales Manager verkauft Digital- und Print-Werbung unterschiedlicher Art für unsere Kunden im Ruhrgebiet und im Münsterland. Am Ende soll also so ein Sales Manager neue Kunden für unsere Partner erschließen. Unser Haus bietet diesen Sales Managern die Möglichkeit, ihren Weg zum Verkaufsanschluss selbst zu finden. Wir bieten dafür alle Rahmenbedingungen, die man braucht, um diese Challenge zum Erfolg zu führen. Ist vielleicht ein interessanter Job für dich? Dann schau doch bitte mal nach auf exploreyourtalents.de/jobs und finde auf dieser Website die passende Stelle für dich. Da erfährst du auch, was dich sonst noch an Benefits bei uns im Unternehmen erwartet. Schau nach und komm in unser Team. Infos und Links findest du ebenfalls in den Podcast-Notizen, also den Shownotes. Mein lieber Lars Biermann, unser Sportler, ist wieder im Studio. Ich grüße dich.
Hallo.
Hi. Sag mal, weißt du, wie oft es vorkommt, dass der Bürgermeister zum Fußball geht hier in der Stadt?
Ja, also ich glaube nicht so oft. Oder wir besuchen immer die falschen Spiele, um ihn zu treffen. Aber ich habe ihn, ich glaube, seit der Hallenstadtmeisterschaft nicht mehr beim Amateurfußball gesehen. Außer am Sonntag.
Genau, da war nämlich irgendwie bei Instagram, hat er selbst, glaube ich, gepostet. Und auch der Verein hat gepostet. Es geht um den Aufstieg. Die SG Kastrop ist wieder da. Da müssen wir, glaube ich, einen kurzen Disclaimer machen. Du hast da auch mal gespielt, ne?
Ja, da habe ich auch mal gespielt. Das ist richtig die meiste Zeit meiner dann doch relativ erfolglosen Fußballkarriere, aber ja.
Du schaffst es, glaube ich, aber trotzdem ganz gut, hier neutral und objektiv über den Fußball in der Stadt zu sprechen. Es gibt natürlich viele Kontakte auch zu anderen Vereinen, aber lass uns bei der SG bleiben. Die ist aufgestiegen.
Ja, das ist richtig.
Aus welcher Liga in welche und wie ist das einzuschätzen?
Ja, die sind am Sonntag haben sie den rechnerischen Aufstieg perfekt gemacht. Also die Saison ist noch nicht vorbei, aber ja, den mindestens zweiten Platz kann ihnen kein Team mehr nehmen. Und die in der Kreisliga C2, in der DSG Kastrop seit dieser Saison zu Hause war, steigen nun mal die ersten beiden auf. Darum erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich an die SG. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Endlich.
Aber für sie geht es dann jetzt in der kommenden Saison in die Kreisliga B. Ganz fest, in welche Staffel, also B1 oder B2, steht noch nicht. Allerdings gehe ich mal stark von der Kreisliga B1 aus, weil das ist so die Kastrop-Rauxler-Staffel. Die andere nennt man die Wanne-Eickler-Staffel. Da sind dann eher die Teams aus Wanne-Eickler am
Start. Wer spielt noch aus Kastrop-Rauxler Kreisliga B nächste Saison, kann man das schon sagen?
Ich möchte keinen vergessen, aber so aus dem Gedächtnis kann ich schon mal sagen, auf jeden Fall der VfR Rauxel. Ich denke mal, die werden nicht mehr aufsteigen. Ja, und für den FC Frohlinde 3 sieht es gerade gut aus, dass sie vielleicht sogar Kreisliga A spielen könnten. Die sind auf Platz 1 in der Kreisliga B, die SG Arminia Viktoria, beziehungsweise der SC Viktoria Eckern dann ab nächster Saison. Hat auch noch Aufstiegschancen, also da bleibt es auf jeden Fall spannend. Ja, und sonst halt noch ein paar Zweitvertretungen, auf jeden Fall die SG Arminia Viktoria, beziehungsweise SC Viktoria Eckern 2, tut mir leid, zweite Mannschaft, aber dann in der anderen Staffel.
Okay.
Also ein paar Teams haben wir da noch.
Bei der SG Kastrop muss man ein bisschen zurückschauen in die Geschichte. Die waren nicht immer in der untersten Spielklasse, sondern eigentlich jetzt nur ein Jahr. Ne? Oder was ist der Hintergrund dieses Aufstiegs? Das hat ja ein bisschen was mit einer Neuerfindung oder einer Neuaufstellung oder einem Reset, könnte man auch sagen, zu tun.
Ja, genau. Also ich glaube, neumodisch spricht man da von einem Downfall, den die SG Kastrop erlebt hat. Also als ich hier vor gut 2,5 Jahren als Reporter angefangen habe, habe ich noch Bezirksligaspiele bei der SG Kastrop regelmäßig besucht, weil es bei mir um die Ecke gewesen und
Bezirksliga. Ich spiele Stadion Bahnhofstraße, ne?
Genau, Stadion an der Bahnhofstraße, direkt hinter der Willy-Brandt-Gesamtschule. Und dann folgte der Rückzug aus der Bezirksliga im Saisonendspurt damals. Da wurde die Mannschaft zurückgezogen, abgemeldet. Damit steigt man automatisch ab. Damals ist die SG Kastrop in die Kreisliga A abgestiegen, ist da in der vergangenen Saison dann an den Start gegangen. Allerdings auch da folgte dann der Rückzug. Auch da hat man die Saison nicht zu Ende gespielt. Ja, und was man, ich glaube, bei der SG Kastrop vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hatte, war, dass die Regeln besagen, zwei Rückzüge hintereinander in aufeinanderfolgenden Saison sorgt automatisch dafür, dass man in die Kreisliga C zurückfällt.
Ach, krass, okay.
Also eigentlich, wenn man sich aus der A-Liga zurückzieht, dann landet man in der B-Liga, aber so sind sie dann bis in die Kreisliga C.
Woran liegt das denn, diese Rückzüge? Das ist ja eigentlich ein bisschen sportlich blöd und unfair auch gegenüber den anderen Mannschaften, wenn man da 30 Spiele macht und dann am Ende sagt, oh nö, jetzt hören wir mal auf.
Ja, ich glaube, vergleichbar sind die beiden Rückzüge nicht gewesen. In der Bezirksliga hatte das sicher andere Gründe als in der Kreisliga A. In der Bezirksliga wollte die Mannschaft nicht weiterspielen, welche Gründe auch immer das hatte. Da wollte keiner so ganz offen drüber sprechen. In der Kreisliga A hatte das dann eher sportliche Gründe, dass man sich da zurückgezogen hat. Aber am Ende des Tages hatte das ja so eine neue Ära bei der SG Kastrop eingeläutet. Also es folgte ja irgendwann eine Neuwahl, was den Vorstand angeht. Da war vorher ganz lange Björn Kliewe erster Vorsitzender. Man kennt ja die Bilder, wo er den SG Kastrop-Schal um den Hals hat. So hat man ihn meistens gesehen am Sportplatz. Mittlerweile ist aber Patrick Gebauer erster Vorsitzender bei der SG Kastrop. Da hat man sich komplett neu aufgestellt. Und da sind einige bekannte Namen halt dabei. Unter anderem mit Jan Pennekamp, auch im Vorstandsteam, der auch immer noch selber spielt als Kapitän in der ersten Mannschaft. Und auch allgemein in der Erstmannschaft, Dennis Kock schießt an die 60 Tore, glaube ich, aktuell. Ist auch eine Legende bei der SG Kastrop, okay. Das muss man so sagen.
Das heißt, da sind immer noch Leute, die sogar Bezirksliga sogar oder Kreisliga A zumindest mal gespielt haben.
Ja, im
oder?
Fall von den beiden war es jetzt, dass sie zum Zeitpunkt der Rückzüge nicht mehr in der Bezirksliga gespielt haben. Aber in der Vergangenheit natürlich und auch schon ewig lange bei der SG Kastrop spielen. Ich habe ich glaube, eine Stunde, bevor wir jetzt hier gerade aufnehmen, noch mit André Trottenberg gesprochen, der auch zu dieser alten Garde zählt. Die sind alle über 40, also Dennis Kock, André Trottenberg und Jan Pennekamp. Das sind einfach Legenden in diesem Verein und denen liegt dieser Verein am Herzen. Und deswegen haben sie sich dann dazu entschieden, ja, auch in der Kreisliga C weiterzumachen und den Verein da unten wieder rauszuholen. Hatten dann eigentlich schon ihre erste Mannschaftskarriere mal beendet gehabt, haben dann nur noch in der zweiten, also nur noch in der zweiten Mannschaft gespielt. Damals dann auch in der Kreisliga B, die alten Leute, wenn ich sie so nennen darf, ich glaube, sie nehmen es mir nicht übel, haben gezeigt, dass sie für die Kreisliga C auf jeden Fall noch gut genug sind.
Weht denn in der Kreisliga B schon ein komplett anderer Wind? Also ist da schon eine andere Leistungsstufe erreicht? Würde man da oder kann man da noch sagen, das ist auch noch eher so im Hobbybereich und Kreisliga A wird dann erst so ein bisschen ernsthafter?
Ja, das ist auf jeden Fall auch noch Hobbybereich. In der Kreisliga B ist so ein bisschen spannend, finde ich, gerade in der Herner Kreisliga B ist das Leistungsgefälle halt riesig. Also die Top-Teams haben teilweise A-Liga-Niveau. Du hast diese Top-Teams wie in den vergangenen Jahren Sportfreunde Habbinghorst oder Wacker Oberkastrop 2, die viel zu gut für die Kreisliga B sind. Und dann hast du hinten raus aber Teams, wo du sagst, die können auch in der Kreisliga C mitspielen. Also das ist schon teilweise ein großer Unterschied. Und genau da habe ich auch gerade mit Anne Trautenberg drüber gesprochen. Und er sagte, man schätzt sich da schon im guten Mittelfeld mit leichtem Blick nach oben ein. Allerdings noch ein Aufstieg wäre wohl ein bisschen zu viel des Guten.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Manche Teams planen dann ja nach so einem Reset irgendwie den Durchmarsch, um schnell wieder dahin zu kommen, wo sie mal waren. Das ist jetzt bei der SG eigentlich gar nicht so der Anspruch?
Ja, ich glaube, das ist eher unrealistisch auch, ne? Also das ist halt eine Mannschaft jetzt, wo Leute spielen, weil sie den Verein gerne haben. Und wie gesagt, die besten, teilweise, oder zumindest der beste Torschütze und hat auch seine Freunde drumherum sind ein wenig in die Jahre gekommen. Also in dem Alter spielen halt viele Leute schon alt.
Ich bin 45, hau mir an.
Ja, aber
ich spiele auch kein Fußball.
Aber da spielen halt einige Leute schon Altherren und die spielen da immer noch teilweise dann halt auch gegen 19-, 20-Jährige und schießen trotzdem 60 Tore. Also jetzt nochmal Aufstiegsambitionen. Ich weiß natürlich nicht, wie die SG Kastrop sich neu aufstellt. Da hat man noch nicht so viel gesagt, was den Kader angeht. Was wohl rauszuhören ist, dass der Großteil des Kaders bleiben wird.
Okay.
Inwiefern man sich dann verstärkt, bleibt abzuwarten. Was halt aber auch der Fall ist, um in der Kreisliga A zu spielen, muss man auch ein bisschen ans Portemonnaie ran. Da muss man seinen Spielern ein bisschen Geld geben, weil sonst kommen diese Spieler von A-Liga-Format meist nicht, weil sie halt woanders Geld bekommen würden.
Ja, okay.
Und ob das die SG Kastrop macht oder bereit dazu ist,
Abwarten. Jetzt ist ja auch erstmal die Zeit, glaube ich, zum Feiern, oder? Wird das noch gefeiert? Wie sieht's da aus? Weißt du da mehr?
Sonntag wurde gefeiert, tatsächlich nur bis 8 Uhr, hat André Trautenberg vorhin gesagt.
8 Uhr morgens oder was?
Nee, 8 Uhr abends. Also okay. Man hat sich zurückgehalten. Es war 13 Uhr Anstoß, also ein paar Stündchen waren es dann doch.
2-3 Kisten sind da schon durchgegangen.
Genau, aber man spart sich seine Kräfte auf für die Meisterfeier, die auch dann bald folgen dürfte. Ich habe jetzt gerade nicht ganz im Kopf, wie viele Siege da noch fehlen, aber viele sind das auf jeden Fall nicht mehr. Dann darf man auch die Meisterschaft feiern und da will man dann groß auffahren und nochmal den Laden oder das Ernst-Rucks-Vereinsheim abreißen. Metaphorisch natürlich. Und da ist wohl auch irgendwas mit Richtung Planwagen geplant. Also ich bin gespannt und habe auch schon, glaube ich, eine lose Einladung bekommen. Also vielleicht
berichte ich davon vor Ort. Ruhrnachrichten sind natürlich auf dem Planwagen im Livestream dabei, oder?
Ob ich auf dem Planwagen mitfahre, weiß ich nicht. Aber ich werde vielleicht mal im Vereinsamt vorbeischauen. Ich kenne den Weg ja noch. Und vielleicht fällt ja die eine oder andere witzige Geschichte ab.
Okay, ganz kurzer Blick. Wir sind schon fast bei 10 Minuten noch auf den Saisonendspurt. Gibt es noch andere Kandidaten für einen Aufstieg in Castrop-Rauxel?
Ja, definitiv. In der Kreisliga A, der FC Frohlinde, erster Verfolger vom VfB Börnig. Da wird es richtig spannend.
Spielen die noch gegeneinander, oder?
Die spielen noch gegeneinander. Ach, krass. Und allerdings muss VfB Börnig, abgesehen von diesem Spiel, noch ein Spiel verlieren. Und da wäre meine Empfehlung für den Sonntag auch, alle zum Habichthorst zu kommen. Oder dann der VfB Habichthorst
Frohlinde kann dem FC
Frohlinde einen sehr großen Gefallen tun, indem sie die Börniger am Sonntag schlagen. Ich glaube, das ist auch im Interesse des VfB Habinghorst, weil die von Börnig auch jahrelang geärgert wurden. Also mal abwarten.
Wenn und ich da hinkomme. Sind wir live oder was?
Da sind wir wahrscheinlich live. Also ich werde auf jeden Fall hingehen, cool. Gehe ich von aus, entweder am Live-Ticker oder am Livestream. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Wir haben Dienstag, also kann ich noch nicht genau sagen, aber wir werden auf jeden Fall ein Live-Angebot haben. Und spannend seit gestern ist auch klar, auch in der Bezirksliga 10 können sich die Teams weiter ranhalten. Zwar ist Altenbochum auf schnellem Wege davon, allerdings hat sich jetzt ergeben, dass die Zweitplatzierten der Bezirksliga-Staffeln in Westfalen auch eine Relegation spielen werden und da hat der FC Castrop-Rauxel noch sehr, sehr gute Chancen, diesen zweiten Platz zu holen. Die Spielvereinigung Schwerin eher Außenseiterchancen, weil sie ein bisschen geschwächelt haben zuletzt. Aber auch da bleibt spannend, der zweite Platz kann noch was holen.
Könnte tatsächlich wieder Landesliga-Fußball geben dann?
Das ist ein großer Konjunktiv, ja, aber könnte.
Und der FC Castrop-Rauxel, der hat ja auch mal irgendwann in der Kreisliga C angefangen vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren und die haben ja so einen Durchmarsch dann irgendwie gemacht. Ne? Ja,
und ist auch immer noch in der Kreisliga C vertreten mit der zweiten Mannschaft, die übrigens auch noch aufsteigen kann in der Kreisliga C1. Ach,
guck mal.
Da hat man auch noch beste Chancen.
Ja, es ist, jetzt dongelt's hier durch, ist nicht so schlimm. Es ist Ende April. So langsam nähert sich der Saisonendspurt und wir vom Team der Ruhrnachrichten sind natürlich dabei. In erster Linie unser Kollege Janis Zimmoch zusammen mit Lars Biermann, der immer wieder für uns und euch hier im Studio ist. Hey, ich danke dir herzlich für den Besuch und ich hoffe, wir hören in den nächsten Wochen noch mehr von den Sportplätzen und noch mehr vom Feiern hoffentlich. Also bis dann, Glück auf dir.
Bis dann, ciao.
Damit nähern wir uns dem Ende der heutigen Episode. Und da will ich nicht vergessen zu sagen, dass ja heute die Frühjahrskirmes beginnt. Leute, es ist Kirmes. Heute auf dem Castropper Altstadtmarkt ab nachmittags und in der Straße am Stadtgarten und dann bis zum Viehmarkt. Das ist ja die seit Jahren bekannte Fläche, auf der im Frühjahr und im Herbst immer Karussells und Buden stehen. Und doch ist diesmal irgendwas anders. Es gibt einen Tag mehr. Ja, weil der Donnerstag, also heute, schon der Starttag ist. Erst dabei ist frei, da passt das, da haben viele Menschen Zeit. Und der Samstagabend soll ein besonderes Highlight werden. Um 22 Uhr wird die Altstadt ein 10-minütiges Höhenfeuerwerk erleben, das in Erinnerung bleiben wird. Irgendwie so wie früher, als die Kirmes noch am Widomer Tor war und viele vom Widomer Platz aus noch bis heute schwärmen. Der Samstag wird generell schon ab 19 Uhr belebt sein. Auf dem Marktplatz gibt es eine 80s-Party mit DJ Ted Newman oder DJ Teddy, wie ihn viele kennen. Auf dem Viehmarkt legt DJ Manuel Maurer auf. Das Feuerwerk setzt dem Ganzen dann um 22 Uhr die Krone auf. Das Stadtmarketing, das sich selbst als Kavum bezeichnet, manchmal auch ein bisschen mit Augenzwinkern. Das ist die Kurzform für Castrop-Rauxler Wirtschaftsförderungs- und Marketinggesellschaft. Das Stadtmarketing also lässt es krachen. Kavum halt. Die Mitarbeiter um Geschäftsführer Jens Langsieben hatten ein bisschen sowas wie eine Kirmesrevolution angekündigt, als sie vor 2 Jahren an den Start gegangen sind. Sie haben auch gemerkt, dass das Image dieser Veranstaltung in den vergangenen Jahren tatsächlich etwas nachgelassen hat. Nach ersten Veränderungen in den vergangenen Jahren wird dieses Jahr jetzt also die nächste Rakete gezündet. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen auf der Kirmes. Wenn es euch da gut gefallen hat oder wenn ihr Kritikpunkte habt, schreibt uns doch einfach per E-Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. podcast@ruhrnachrichten.de. Wir würden uns total freuen über das Feedback zur Castroper Frühjahrskirmes. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr uns weiterempfehlt. An einen Freund aus Castrop-Rauxel, eure Tante oder vielleicht auch die Oma. Alle, die sich für Castrop-Rauxeler Themen interessieren, sind bei uns aus meiner Sicht gut aufgehoben. Euch einen sonnigen Feiertag oder gar ein schönes, langes Kirmeswochenende. Euer Tobias Wettbrock. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.